willkommen hier bei uns zum katholischen Podcast Himmelklar. Mein Name ist Verena Tröster. Eigentlich ist allein das ja schon ein Wunder, also dass in Hörweite zum Megapark am Ballermann Gottesdienst gefeiert wird. Dass dort Missionare auf Partytouristen treffen und dass diese Kombination jetzt schon zum 15. Mal richtig gut funktioniert. Gernot Elsner, Mitbegründer vom Reach Movement, ist mein Gast. Er sagt, im Neuen Testament steht das drin. Da schreibt Petrus, dass Christen jederzeit bereit sein sollen, Auskunft zu geben über ihren Glauben.
Das bedeutet, sowohl in der Partyzone als auch in der Kirche, beim Einkaufen oder in der Nachbarschaft, zu jeder Zeit bedeutet mittags um 10 oder eben manchmal auch morgens um 4.
Das Team vom Reach Movement nimmt diesen Auftrag sehr ernst. Was die jungen Christen auf Mallorcas Partymeile so erleben, worauf es eigentlich ankommt, wenn man Gespräche über den Glauben führt und wieso die Generation Z, die Generation Z, den Glauben sogar sucht. Gernot Elsner erzählt es uns. Ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Freue mich sehr, dass ich mal wieder hier sein darf.
Wenn ich jetzt nach einer bestimmten Geschichte frage, ist es wahrscheinlich schwierig, eine auszusuchen. Ich möchte es aber trotzdem versuchen. Welche Geschichte aus diesem Einsatz kommt Ihnen so als erstes in den Sinn, wenn Sie auf die letzten Tage zurückblicken? Was bewegt Sie gerade?
Sie müssen sich vorstellen, wir sind knapp 350 Leute. Jeder redet jeden Abend mit 5, 6 Personen. Wenn wir dann abends am Strand stehen und irgendwie so eine Feedbackrunde machen, dann sind es buchstäblich 1000 Geschichten, die man erzählen kann. Für mich ist eine ganz besonders, das war an einem der Anfangstage, da hat tatsächlich ein Dieb in einem Laden was geklaut und einer unserer Leute ist ihm hinterhergelaufen und hat ihn dann eingeholt und nicht, um ihn jetzt irgendwie nur zu stoppen, sondern wirklich mit ihm ins Gespräch zu kommen über Jesus, über den Glauben. Und dieser Mann, der hat wirklich sein Herz geöffnet, hat von seiner kriminellen Vergangenheit erzählt, hat davon erzählt, dass er verantwortlich dafür ist, dass Menschen Drogen verkaufen, dass Frauen in der Prostitution gelandet sind und hat dann einfach gesagt, dass es einen Gott gibt, der mich liebt und der mir verzeihen kann. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann haben wir tatsächlich ein Bild, das jemand aus der Entfernung gemacht hat, wie er mitten am Strand in der Nacht ganz alleine mit der Person von uns da auf dem Boden kniet und wirklich mit seiner ganzen Schuld, die er da auf sich geladen hat, zu Gott kommt. Und das ist eine Geschichte, die ist ganz am Anfang passiert, aber immer noch sehr präsent in meinem Herzen.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, das ist jetzt so eine von diesen ganz großen Geschichten, ne? Die Menschen, die normalerweise angesprochen werden von, Sie sagen, Ihre Leute, von den jungen Erwachsenen, mit denen Sie da unterwegs sind, an der Promenade am Ballermann, in den Clubs am Strand, das sind Partytouristen, das ist der Fußballclub. Leute, die bestimmt auch schon ein bisschen was Intus haben, was getrunken haben. Wen erreichen Sie da?
Wir sind ja an mehreren Orten auf der Insel unterwegs. Das ist einmal Magaluf, die britische Partyzone, dann der Ballermann, die deutsche Partyzone, aber auch seit ein paar Jahren an den Orten, wo sich hauptsächlich Spanier sammeln. Gerade denke ich jetzt auch an ein Event, den wir vor ein paar Tagen an der Cala Rajada gemacht haben. Und es sind wirklich alle. Also ab einer gewissen Uhrzeit ist es tatsächlich so, so nach 24 Uhr sind viele Leute angetrunken. Wenn wir an den Strand kommen, so gegen 8:30, dann sind viele auch wirklich im nüchternen Zustand. Ich würde auch sagen, während den Gottesdiensten, die wir da machen, sind die Leute gut dabei. Also es sind Partytouristen, aber gerade auch am Ballermann Familien, die einfach da noch am Abend entlang schlendern, einheimische Leute aus aller Welt.
Und was erzählen die? Worum geht's bei denen?
Die bleiben stehen. Viele natürlich auch werden angelockt durch die Musik, sehen, dass da eine Veranstaltung ist. Das sind dann tatsächlich mehrere hundert Leute, die sich da irgendwie sammeln. Und ich nehme jetzt an, diejenigen, die dann lesen Beach-Gottesdienst und die gar nichts damit zu tun haben wollen, die bleiben dann auch nicht stehen und laufen weiter. Aber die Präsenz von so vielen Leuten, die dann da wirklich oft über eine Stunde bleiben, das sind dann tatsächlich diejenigen, die Interesse haben an solchen Themen. Die setzen sich dann hin und reagieren auf das, was da von vorne gesprochen wird. Das sind ja dann auch oft Geschichten, was Menschen mit Jesus erlebt haben, wo Leute sich dann selber auch drin finden. Und dann erzählen sie einem von uns, wir sind gut erkennbar durch die weißen T-Shirts, was im eigenen Leben passiert. Manche möchten gerne, dass man mit ihnen betet. Bei anderen ist es einfach ein Austausch von Gedanken rund um das Thema Glauben. Also es ist ganz vielfältig, was da geschieht.
Die Bild-Zeitung hat mal getitelt Taufen statt Saufen. Sie haben also auch einen Pfarrer dabei.
Also tatsächlich hat die Bild-Zeitung hintereinander drei verschiedene Überschriften gewählt. Das erste hieß Malleluja, das fand ich fast noch cooler als Taufen statt Saufen. Und dann der erste Satz des Artikels, der war auch besonders, der hieß nämlich Liebe deinen Nächsten und nicht den Nächstbesten.
Das ist auch schön.
Also der Bild-Zeitung machen wir so schnell nichts vor, was tolle Überschriften betrifft. Ja, tatsächlich, wir taufen auch Leute am Strand, wenn sie das wünschen und wenn wir sicher gehen, dass sie wirklich verstanden haben, was sie da tun. Und das ist selbstverständlich nur, wenn sie im nüchternen Zustand sind. Wenn es Leute sind, die tatsächlich irgendwie mit einer Kirche schon in Verbindung sind, dann ermutigen wir sie auch, das eher in ihrer Gemeinschaft zu machen, wenn sowas vorhanden ist. Dass jetzt nur ein Pastor, Pfarrer, Priester taufen darf, das ist nicht ganz unser Verständnis. Ich glaube, wir verstehen die Bibel eher so, dass wenn jemand selbst getauft ist und an Jesus gläubig ist, dass er dann auch jemanden anders taufen kann und darf. Und wir ermutigen sogar unsere jungen Leute, die dann auch irgendwie denken, das können jetzt nur die Hauptleiter des Einsatzes tun, wirklich zu sehen, dass gerade wenn man sich auch persönlich in jemand investiert hat und aufgrund dessen, der die Entscheidung trifft, sich taufen lassen zu wollen, das dann einfach auch selber zu machen.
Jetzt sind Sie Mitbegründer dieses REACH-Movements, zum 15. Mal jetzt auch im Einsatz. Einige Jahre vorher, 2006, hatten Sie ja schon eine Bibel- und eine Missionsschule gegründet. Gospel Tribe heißt die. Mich würde interessieren, warum das zu Ihrem Lebensthema geworden ist, jungen Menschen Jesus nahezubringen. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, das habe ich damals als junger Mensch selbst gesucht?
Ich hatte eine Oma, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs schwanger wurde und der Mann war weg. Sie selbst war erst 16, alles keine besonders guten Vorzeichen. Und sie hat sich damals auf eine Friedhofsbank gesetzt, war sehr verzweifelt. Und es kamen zwei Diakonissenschwestern zu ihr, die ihr von Jesus erzählt haben. Und das hat das Leben meiner Oma krass verwandelt. Sie hat eine Entscheidung getroffen, mit Jesus leben zu wollen und ist wirklich zu einer Frau geworden, die im Leben Hoffnung gefunden hatte. Und ich war ihr Enkel, ne? Meine Mama hat mich irgendwann bekommen und war mit meiner Mama allein. Meine Mutter wollte dann eine Zeit lang mit dem Glauben nicht so viel zu tun haben. Aber meine Oma, die hat mich versorgt mit Andachtsbüchern, mit christlichen Kassetten, alles, was irgendwie in der christlichen Buchhandlung aufzukaufen war. Und mir war dann der Glaube an Jesus, der kam mir recht natürlich, auch als Kind. Ich würde schon sagen, dass ich Gott in dieser Zeit erlebt habe, auch wenn ich das nicht alles hätte so artikulieren können. Und nach einer Teenagerzeit, wo ich dann für mich selbst nochmal entscheiden musste, ist das jetzt der Glaube von meiner Oma oder ist das meine persönliche Überzeugung, dass ich mit Jesus leben möchte, habe ich damals einen Einsatz gemacht auf die Philippinen. Wir haben 3 Wochen unter Straßenkindern gearbeitet, in einem Kinderheim, durften aber auch in Gefängnissen Gottesdiensten gestalten und sind auf Insel gefahren, um dort Kirchen zu unterstützen. Und diese 3 Wochen, die haben so radikal mein Leben nochmal verändert und meinen Entschluss gefestigt, mit Jesus leben zu wollen, dass als ich dann mit meinem Studium fertig war, ich habe erst eine Bibelschule gemacht, Lehramt studiert, dann Theologie studiert in Amerika, habe ich damals zusammen mit meiner Frau entschieden, dass wir gerne ein Werk gründen wollen, das eigentlich jungen Leuten genau das ermöglicht, was unser eigenes Leben so stark verändert hat. Und das waren eben genau solche Kurzzeiteinsätze, später dann die Bibelschule und letztendlich ist dann auch dieser Reach Mallorca-Einsatz, über den wir gerade reden, ein Resultat gewesen der Gründung dieses Werks. Also Reach Mallorca war zu irgendeinem Zeitpunkt mal ein ganz kleiner Einsatz mit 10 Leuten, die sich an den Ballermann aufgemacht haben.
Was war mit Ihrer Mama?
Ich glaube, meine Mama, die war eine lebensfrohe Frau. So lebendig mein Glaube, der Glaube von meiner Oma war, war er vielleicht in gewissen Punkten auch ein bisschen gesetzlich. Und das hat in meine Mama in einer gewissen Phase ihres Lebens dann eher weggetrieben und hat aber dann schon in dieser Zeit auch viele Entscheidungen getroffen, die sie traurig gemacht haben, Beziehungen, die zu Bruch gegangen sind, hat meine Mama sogar einen Selbstmordversuch hinter sich gehabt. Und in all dieser Zeit hat meine Mama eher mit dem Leben gekämpft. Auch mein Vater, der war eigentlich, das war eine Sache von einer Nacht und ich habe den dann auch selber erst kennengelernt, als ich 21, 22 war. Und so hat meine Mama irgendwie so einen halbwegs frommen Sohn gehabt und sie selbst hatte nicht was gegen den Glauben, hat es aber jetzt auch nicht besonders gepusht. Und erst als ich dann irgendwie so mit Jesus neu durchgestartet bin, hat meine Mama dann auch aufgrund dessen, weil sie krank wurde, so einen richtigen Neuanfang mit Gott hingelegt. Und der hat sie aber auch in den wenigen Jahren, bevor sie dann gestorben ist, wirklich doch nochmal tiefgründig verändert. Und das Gesetzliche war weg und eher dass die Freude und die Hoffnung, die Jesus gibt, die ist dann auch in ihrem Leben hat da Einzug gehalten.
Was würden Sie sagen, was ist so für Sie der allergrößte Gewinn, den Sie aus einem, ja, Leben mit Gott, mit Jesus an Ihrer Seite ziehen?
Ich glaube, meine erste Erfahrung mit Jesus, bevor ich irgendwie groß was verstanden habe, was in der Bibel stand, war, ist, dass er jemand da ist für mich, dass Gott mein Vater ist, dass ich geliebt bin. Ich habe wirklich auch inmitten von schwierigen Situationen einen Frieden empfunden durch Gottes Gegenwart, den ich gar nicht so jetzt unbedingt artikulieren kann. Und das sind meine ersten Erfahrungen gewesen. Ich glaube, je älter man dann wird und sich auch bewusst wird, dass man auch selber Mist baut im Leben, da ist diese Wahrheit, dass Jesus auch jemand ist, der unsere Schuld abnimmt und uns frei machen kann von allen möglichen Angewohnheiten auch. Ich glaube, das ist mir immer wichtiger geworden. Und heute, auch in einem Leben, wo ich ganz viel Verantwortung trage für viele Dinge, wo immer irgendwo ein Mangel ist, sei es Finanzen, sei es Mitarbeiter, sei es bei großen Projekten, wo auch immer auch was schief geht. Ich würde wirklich sagen, wir leben ein Leben im Vertrauen auf Gott für all diese Dinge und da zu erleben, dass Gott da drin treu ist, dass er an unserer Seite bleibt, dass er versorgt, dass er dann auch in Anführungszeichen Wunder tut, wo die benötigt sind. Das ist eine weitere Komponente, die dazugekommen ist, in Gott jemanden zu finden, der Frieden schenkt in einer Welt, die doch oft so scheint, als ob sie aus den Fugen geraten ist. Ich glaube, das ist für mich ein weiterer Punkt, der mir sehr kostbar ist. Und dann, ich erwähne das jetzt wirklich bewusst als letzten Punkt, weil es ein bisschen intellektuell ist. Ich glaube tatsächlich, dass unsere Gesellschaft mal aufgebaut wurde auf christlich-jüdischen Werten, die unser Zusammenleben ordnen. Und ich glaube, wir sind gut damit gefahren.
Ich habe ein schönes Zitat letztens gelesen. Man wird immer der Mensch, den man selbst in seiner Kindheit, in seiner Jugend gebraucht hätte. Das passt ja dazu. Also diese großen Schlagworte wie Frieden, Vertrauen, Halt, das ist ja das, was junge Menschen brauchen.
Ich glaube auch gerade diese Verunsicherung, die gerade die Generation Z, Gen Z erlebt, wenn man sich das mal überlegt, Menschen, die in den letzten 25 Jahren geboren wurden, wie viel Weltkrisen natürlich noch durch die Medien jederzeit zugänglich auf dem Handy, die Informationen dazu, wie viel Krisen diese junge Generation schon durchmachen musste, von Corona-Krise, Ukraine-Krise, Klimakrise, IS, September 11. Also es gab ja kaum ein Jahr, in dem nicht irgendeine weltumspannende Krise zugeschlagen hat. Also da braucht man sich nicht wundern, dass man über diese Generation auch sagt, dass sie so sehr wie irgendeine davor psychologische Hilfe sucht, verunsichert ist, nicht mehr weiß, woran sie sich festhalten kann, eher pessimistisch durchs Leben geht. Und ja, also ich glaube, gerade in so einer Zeit braucht es Hoffnung und ich glaube, dass der Glaube an Jesus und Jesus natürlich als selbst, ist ja nicht nur der Glaube an ihn, dass er das schenken möchte.
Jetzt haben Sie heute selbst Familie, Sie haben eine Frau, Sie haben Kinder, glaube ich auch. Konnte Ihre Familie immer bei alledem mitgehen?
Also wir haben wirklich eine tolle Kooperation auch mit unseren Schulen gehabt. Wir haben über viele Jahre hinweg die Möglichkeit gehabt, unsere Bibelschule 2 Monate im Jahr auf Auslandseinsätze zu begleiten und hatten da immer wieder Möglichkeiten gefunden, dass unsere Kinder da auch mit dabei sein konnten, dass wir das als Familie machen konnten. Es war nicht immer unkompliziert, weil man dann auch, während man unterwegs ist, natürlich dafür sorgen muss, dass der Unterricht stattfindet. Meine Frau ist auch Lehrerin. Ich bin eigentlich auch leidenschaftlich gern Lehrer oder zumindest in dem Sinne, dass ich leidenschaftlich gerne Dinge beibringe. Habe ja auch Lehramt mal noch studiert, auch wenn auch nicht fertig gemacht. Und das ist auf jeden Fall ein Schatz, den unsere Kinder mitgenommen haben. Und wenn wir jetzt heutzutage Reisen machen, die auch auf die Ferienzeiten irgendwie beschränkt sind, oder ich dann einfach eine Woche noch länger bleibe oder eine Woche vorher gehe, dann ist es schon möglich, das auch als Familie zu machen. Wir haben tatsächlich hier auf dem Reach Mallorca Einsatz auch sogar ein richtiges Kinderprogramm, das auch Familien mit kleineren Kindern und Kinder im mittleren Alter eigentlich recht sorgenfrei den Einsatz mit dabei sein können, weil andere sich darum kümmern.
Das bedeutet auch, über so viele Jahre ist jetzt der 15. Einsatz, das Feuer brennt auch nach wie vor in Ihnen. Oder haben Sie auch mal so das Gefühl, dass Sie denken, boah, jetzt werde ich aber auch irgendwie müde oder jetzt gibt es zu viele Rückschläge?
Also, ist vielleicht erstaunlich, wenn Leute das hören. Also, ich liebe die Insel Mallorca zum Beispiel, aber es würde mir nie einfallen, hier im Sommer herzukommen. Also, ich mag es weder am Strand zu liegen, noch mag ich die heißen Temperaturen. Und ich würde auch sagen, dass die Partyzone jetzt nix ist. Und das ist jetzt mal ganz unabhängig von meinen Überzeugungen. Die Partyzone ist jetzt nichts, wo ich denken würde, das ist jetzt, wäre jetzt mein Traum, hier meinen Urlaub zu verbringen. Ich glaube, wir entscheiden uns tatsächlich, das Jahr für Jahr zu machen, weil wir immer wieder selbst erstaunt sind über die Offenheit und wie krass das funktioniert, wie der Strom an Menschen, die da mitmachen möchten, ungebrochen ist. Im Gegenteil, wir hätten dieses Jahr auch noch mehr als 350 mitnehmen können. Und es ist ja schon eine Nummer, wie die Leute nach wie vor offen sind. Wir sehen das wirklich wie so eine Tür, die sich da geöffnet hat. Und solange diese Tür offen ist, wollen wir das machen. Tatsächlich ist es jetzt so bei uns, bei Gospel Tribe, dass wir ja um die 20 Einsätze im Jahr machen. Deswegen ist für uns Mallorca eben ein großes Projekt, bei dem wir dabei sind und das wir gestalten. Aber der Fokus liegt bei uns eigentlich auch auf den vielen anderen Einsätzen, die oft dann in kleineren Gruppen unterwegs sind, vielleicht 5 Leute, 10 Leute, mal 30 Leute, und wo wir dann auch nochmal ganz andere Bereiche der Welt irgendwie erreichen möchten, arbeiten, unterstützen, die gar nichts mit Partytourismus zu tun haben.
Vielleicht bleiben wir trotzdem gerade noch einen kleinen Moment bei Mallorca, bei Reach Mallorca. Ich würde gerne über den Tagesablauf sprechen. Also es beginnt ja morgens mit den sogenannten Teachings. Sie lehren ja auch Missionen oder zeigen, wie das geht, vom Glauben zu erzählen. Abends sind dann die Gottesdienste am Strand und so das Wichtigste, wie Sie es nennen, das Herzstück ist dann, wenn eben alle am Ballermann unterwegs sind, auf der Promenade vor den Kneipen und Clubs dann wirklich Menschen ansprechen. Wenn es darum geht, junge Menschen in Jesu Nachfolge zu trainieren, das ist ein Zitat, das von Ihnen stammt, was muss man denn beachten, wenn man jemanden anspricht?
Ich glaube, das Allerwichtigste dabei ist die Herzenshaltung, mit der man das tut. Ich habe tatsächlich gerade vorhin noch einen Workshop gemacht. Also es gibt jeden Tag verschiedene Workshop-Angebote, die die Leute nutzen können. Und da ging es darum, wie man Menschen am Strand auch auf schwierige Fragen antwortet. Und ich habe dazu einen Bibelvers vorgelesen aus einem Brief, den Petrus geschrieben hat, finden wir im Neuen Testament. Und er schreibt da, dass wir alle Zeit bereit sein sollen, Menschen Verantwortung abzulegen für die Hoffnung, die in uns ist. Also Hoffnung in uns, das hat was Zeugnishaftes. Ich habe was erlebt mit Jesus, da erfüllt mich etwas. Und dann jederzeit bereit zu sein. Also das bedeutet, sowohl in der Partyzone als auch in der Kirche, beim Einkaufen oder in der Nachbarschaft, zu jeder Zeit bedeutet mittags um 10 oder eben manchmal auch morgens um 4, wenn unsere Teams dann von den Street Angels zurückkommen.
Street Angels sind diejenigen, die Touristen auch sicher zum Hotel begleiten, ne?
Genau, wenn die betrunken sind oder belästigt wurden oder einfach irgendwo lost sind in der Partyzone, das könnte man fast sagen, ist eine Art diakonischer Dienst. Der hat aber auch nicht nur etwas mit uns zu tun, sondern der stammt aus England und der existiert auch, wenn wir nicht da sind. Also genau, ganz unabhängig von der Uhrzeit, da bereit sein, wirklich zu erzählen, was diese Hoffnung in uns ist. Dann steht darin auch, dass man es mit Sanftmut machen soll und mit Ehrerbietung. Das bedeutet für mich, dass man die Argumente und die Positionen der anderen Person respektiert, auch wenn man sie vielleicht komisch findet. Und es gibt komische Meinungen am Ballermann zu allen möglichen Themen. Und Sanftmut bedeutet auch, dass es mir nicht in erster Linie darum geht, ein Rededuell zu gewinnen und dabei die Person zu verlieren, sondern dass es auch bedeutet, wenn jemand aufgebracht seine Argumente vorbringt, dass ich das trotzdem mit Sanftmut einfach nehmen kann. Und der letzte Satz innerhalb dieser Verse, da geht es dann darum, dass eigentlich selbst wenn Menschen komplett anderer Meinung sind bezüglich unseres Glaubens, dass die Art und Weise, wie sie unser Leben wahrnehmen, davon überzeugt werden sollten, dass es was Gutes ist, Christ zu sein. Also mit anderen Worten, dass auch jemand sagen würde, ich habe keine Ahnung, wie er auf so eine Idee kommt zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber in der Art und Weise, wie er lebt, darüber kann man nichts sagen. Das ist wirklich, das ist toll und das ist wertschätzend gegenüber Menschen.
Erleben Sie da auch absolute Ablehnung?
Also die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Es gibt bestimmt solche Leute, die sagen, ich möchte darüber mich nicht unterhalten. Es gibt andere, die finden es einfach kurios und dann natürlich aber auch sehr viele, die darauf reagieren. Und ich war in einem Gespräch mit jemand, der eine Stunde lang, wir standen da mitten im Treiben in der Schinkenstraße, ganz viele Argumente vorgebracht hat, warum er jetzt irgendwie nicht an Gott glaubt und hat aber Spaß gehabt an diesem Gespräch und wir haben auch Spaß an dem Gespräch gehabt. Und dann habe ich ihn zum Schluss gefragt, ob ich ihm eine ehrliche Frage stellen darf. Und er hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ich würde die These aufstellen, dass es auch viele Menschen gibt, die sagen, ich kann nicht an Gott glauben. Und was sie damit aber eigentlich meinen, ist, ich will nicht an Gott glauben. Weil wenn ich an Gott glauben würde, dann hätte das ja vielleicht irgendwelche Implikationen für mein eigenes Leben. Wenn es Gott gibt und er der Schöpfer und Herr über alles ist, dann hätte das vielleicht Auswirkungen auf mein Leben. Und das möchte ich an der Stelle nicht. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, ja, das stimmt bestimmt. Also ich glaube, nicht zu glauben ist manchmal, nicht immer, aber manchmal gar nicht ein intellektuelles Problem, sondern eher eine Frage dessen, möchte ich denn, dass es einen Gott gibt oder nicht?
Also ich persönlich muss sagen, für mich fühlt es sich komplett unnatürlich an, anderen von meinem Glauben überhaupt nur zu erzählen. Und ich glaube, ich bin auch nicht damit allein, als Christin so ein bisschen hinterm Berg zu halten mit meiner Überzeugung. Dabei ist Mission ja ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ist uns das abhanden gekommen?
Ich glaube, es sind ganz viele verschiedene Dinge. Ich glaube, erstmal Mission oder über den Glauben reden, das ist nicht das Einzige. Aber wenn wir sagen, wir wollen Jesus ganzheitlich nachfolgen, dann gehört das einfach mit dazu. Das mal außen vor. Dazu muss man nicht an den Ballermann reisen und Partygänger irgendwie von Jesus erzählen. Das ist damit nicht gemeint. Aber ja, ich glaube, es ist ein Grundauftrag für uns Christen. Ich denke, dass viele Christen vielleicht gar nicht sich jetzt per se schämen, über ihren Glauben zu reden. Aber gerade in der westlichen Welt ist Glaube, zumindest in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, nicht so das Nummer eins Gesprächsthema. Und es fühlt sich dann immer, ist dann ein bisschen immer so die Frage, ja, wie komme ich denn überhaupt zu dem Thema Glauben, dass ich das, was ich da glaube und prinzipiell auch gerne weitergeben würde, überhaupt aussprechen kann, weil die Themen drehen sich normalerweise um andere Dinge. Das ist zum Beispiel in der muslimischen Welt ganz anders, wo es komplett normal ist, dass das Gespräch in einem Alltagsgespräch irgendwo auf Gott kommt. Und dann liegt es natürlich viel näher. Also ich glaube, das ist manchmal eine Unsicherheit. Und dann glaube ich schon auch, dass wenn christlicher Glaube eine rein intellektuelle Sache bleibt und man nicht irgendwie diese Beziehung zu Jesus pflegt, dann hat man vielleicht auch gar nicht so viel, was man jetzt irgendwie mit Gott erlebt oder was einem wirklich im Herzen wichtig ist, was man dann an andere weitergeben könnte. Das ist vielleicht auch manchmal der Grund. Und ich würde aber auch sagen, dass die meisten Leute, die jetzt bei uns mitgehen, das ist nicht so, dass die jetzt hier in Mallorca mitgehen, weil die tagtäglich in ihrem Alltag an nichts anderes denken, als von ihrem Glauben zu erzählen. Ich glaube, viele kommen mit einer ganz großen Unsicherheit hierher, auch wie macht man denn das überhaupt? Und da ist der Ballermann schon besonders, auch wenn man sich das gar nicht vorstellen kann. Ich würde behaupten, es gibt keinen Ort, wo es einfacher ist als hier, weil es so eine kommunikative Kultur ist und die Leute von alleine auf einen zukommen. Aber das, wie macht man es und ob man es überhaupt macht, das ist, glaube ich, für die Teilnehmer von unserem Einsatz genau das Gleiche wie für jeden anderen Christen, der in Deutschland lebt.
Für den Vatikan ist dieses Thema Mission, Neue Evangelisierung ein sehr großes Thema. Es gibt da sogar eine neu gegründete Einrichtung des Päpstlichen Rates zur Förderung der Neuevangelisierung. Weiß der Papst von Ihnen?
Ich glaube nicht, dass er von uns weiß. Und das ist, glaube ich, auch nicht notwendig. Ich glaube, wichtig ist, dass die Kirchen und das eben bis in die obersten Leitungsorgane hinein im Westen realisieren, dass wir schon ein Stück weit, zumindest jetzt ja im Westen, in einer postchristlichen Gesellschaft leben. Also es geht nicht mehr darum, nur noch an die Leute zu appellieren und zu sagen, Mensch, du weißt doch, wer Jesus ist und du weißt auch, was christlicher Glaube bedeutet, nimm das doch mal in deinem Leben wieder ein bisschen ernster. Das ist bestimmt noch wahr für gewisse Regionen in Deutschland oder gewisse Kreise, aber vielerorts ist es tatsächlich so, dass die absoluten Basics dessen, was Christentum bedeutet und wer überhaupt Jesus ist, dass die nicht mehr vorhanden sind. Und in dem Sinne müssen wir, glaube ich, nicht nur dafür beten, darauf hoffen, darauf hinarbeiten, dass Leute in ihrem Glauben so ein Stück weit erweckt werden, sondern ich glaube, sie müssen die Grundlagen neu vermittelt bekommen. Und das, so verstehe ich jetzt den Begriff Neumissionierung.
Da kann ja auch der Heilige Geist seinen Teil zu beitun. Der ist natürlich auch unterwegs. Ist das was, was Sie fühlen auch jeden Tag?
Ich meine, Jesus hat das ja gesagt. Er hat gesagt, ich gehe von dieser Erde und ich lasse den Heiligen Geist mit euch als Ratgeber, als Quelle der Kraft, als tatsächlich auch einen, der einem den Mut und die Kraft gibt, von Jesus zu erzählen. Und wir möchten die jungen Leute, die Gott uns anvertraut, schon auch in diesem Geist prägen, dass sie mit der Gegenwart und der Unterstützung und Hilfe vom Heiligen Geist rechnen.
Sie haben eben schon angesprochen, Sie sind nicht nur auf Mallorca unterwegs, an vielen anderen Schauplätzen dieser Welt. Was mich ganz besonders verwundert hat, muss ich sagen, ist Reach Dubai. Also sowas in ein muslimisches Land zu tragen, das ist ja jetzt noch mal eine neue Stufe. Wie ist es dazu gekommen?
Wir haben es auf dem Herzen, besonders auch Städte aufzusuchen, die echte Knotenpunkte sind. Und Dubai ist der Ort, der tatsächlich die ganze Welt verbindet. Alleine der Flughafen Dubai hat letztes Jahr 100 Millionen Menschen gehabt, die durch den Flughafen gekommen sind. Es ist das Drehkreuz zwischen Europa, Afrika und Asien. Und tatsächlich ist Dubai auch ein Ort, an dem ja 90% Ausländer leben. Das heißt, nur 10% sind Emiratis. Und diese Menschen, die kommen oft aus Pakistan, aus Afghanistan, aus Indien, Philippinen, Bangladesch und verlassen ihre Heimat in der Hoffnung, dass sie einfach etwas mehr Geld verdienen können und ihre Familien unterstützen. Und mich begeistert der Gedanke, dass wenn ich in Dubai im Taxi sitze und mich mit einem pakistanischen Taxifahrer über den Glauben unterhalte, und das ist für ihn ein großes Thema, dass das, was er am Tag erlebt, er irgendwann am Abend wahrscheinlich über sein Handy, über Skype, über irgendein Tool mit seiner Familie teilt, die vielleicht irgendwo in Kaschmir in den Bergen sitzt. Und das ist ein Gedanke, der uns begeistert. Und wir haben Dubai ausgesucht, weil dort sowohl die Allerreichsten sind, die dort ein Leben in unglaublichem Luxus führen, als auch die Allerärmsten, die auf den Baustellen arbeiten. Und bei beiden Kreisen begegnen wir. Wir arbeiten dort mit christlichen Gemeinden. Es gibt in Dubai auch bei einer Größe von etwas mehr als 3 Millionen, so groß ist die Stadt, gibt es über 200.000 Christen. Manche bringen ihren Glauben von zu Hause mit, manche finden den Glauben an Jesus vor Ort. Kirche ist extrem wichtig in Dubai, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich 10, 15, 20 Jahre in Dubai lebe, 12 Stunden am Tag arbeite, oftmals 7 Tage die Woche und dann einmal im Jahr vielleicht für 4 bis 5 Wochen meine Familie zu Hause sehe und das ist nicht nur eine Episode, sondern mein ganzes Leben, dann ist natürlich klar, das, was man am meisten vermisst, das ist Familie und so muss Kirche eben auch Familie sein. Und so sind wir in Dubai auch, um mit Menschen aus allen Nationen über Jesus zu erzählen. Viele davon sind Muslime, andere haben aber auch einen christlichen Hintergrund. Und dann bedeutet es aber auch, dass wir die lokalen Christen, die vor Ort sind, gerne unterstützen möchten. Dadurch, dass wir mit ihnen zusammenkommen. Wir haben eine Konferenz bezahlt, wo wir Menschen, die sich sowas nicht leisten können, eingeladen haben, wo wir Trainings gemacht haben. Und dann ist auch noch ein Ziel, dass wir wirklich möchten, dass die jungen Leute, die mit uns gehen, einen Eindruck dafür bekommen, was es bedeutet, in der arabischen Welt zu leben, dort als Christ zu leben und wie die Leute das dort handhaben mit ihrem Glauben.
Ist der Dialog mit Religionen auch ein Thema für Sie?
Also jetzt gerade die Leute, die mitgegangen sind auf diesen Reach Dubai-Einsatz, wir haben das ja schon mal gemacht jetzt, wir haben uns recht viel Mühe gegeben im Vorfeld, ihnen wirklich ein Verständnis zu vermitteln, was Muslime glauben. Also, die haben gewisse Suren gelesen im Koran. Wir haben ihnen ein Grundverständnis vermittelt. Wir sind mit ihnen in die große Moschee in Abu Dhabi gegangen. Wir haben ihnen geholfen zu sehen, was die großen Roadblocks sind für die Menschen, die jetzt irgendwie mit Christen in Kontakt kommen. Also was so am christlichen Doktrin für Muslime besonders schwer ist zu verstehen. Also dieses Bewusstsein, das wollen wir auf jeden Fall in unseren jungen Leuten kultivieren.
Das kostet natürlich alles auch Geld und sie finden glücklicherweise immer wieder Menschen, die das mitfinanzieren. Also so ein Einsatz auf Mallorca jetzt, da brauchen sie 20.000 Euro im Schnitt, um das machen zu können. Würden Sie sich nicht manchmal auch wünschen bei all dieser Anstrengung, dass zum Beispiel die Finanzierung durch die Kirche gesichert wäre?
Ich glaube jetzt, wenn es um diese Einsätze geht, wie jetzt den Reach Mallorca-Einsatz, dann versuchen wir ja, das so zu berechnen, dass das, was die Leute bezahlen, tatsächlich auch den Einsatz deckt. Weil jetzt Mallorca in der Hauptsaison so teuer ist und wir dann eher gedacht haben, wir möchten es auch anderen ermöglichen, haben wir tatsächlich den Einsatzpreis so berechnet, dass er nicht ganz reicht. Das heißt, für jeden, der mitgeht, müssen wir eigentlich was oben drauflegen, haben aber in der Anmeldung auch mit ausgeschrieben, wenn jemand den reellen Preis bezahlen kann, freuen wir uns, aber das ist eine freiwillige Sache. Jetzt haben wir dieses Jahr auch Leute aus Osteuropa dabei, wir haben viele Leute aus Spanien dabei, für die selbst der reduzierte Einsatzpreis ein großes Problem ist. Das sind dann Dinge, wo wir auf Spenden angewiesen sind. Und jetzt natürlich, also es würde natürlich, wir nehmen das Geld, wo es herkommt. Also wenn das Geld, wenn jetzt eine Kirche sagen würde, wir möchten das unterstützen, dann würden wir uns natürlich freuen. Ich glaube, wir haben jetzt da nicht so stark drüber nachgedacht, keine Ahnung, in welche Strukturen sollten wir uns reinbegeben, dass dieses Geld fließt, weil wir schon die Erfahrung machen, dass es dann auch manchmal Einzelpersonen sind, die Gott einfach so führt, die sehr großzügig dann spenden. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben jetzt vorgestern einen Spendenaufruf gemacht fürs kommende Jahr und haben gesagt, wir würden gerne mindestens 10.000 Euro sammeln, damit Leute, die sich das nicht leisten können, dabei sein können. 10.000 hört sich erstmal viel an, aber wenn man dann überlegt, okay, 50 Leute aus Spanien, dann sind es 200 Euro pro Person, ist schon wieder nicht mehr so viel. Und da hat sich dann am gleichen Abend ein Mann gemeldet und hat gesagt, ich gebe 5.000 Euro, wenn sich noch insgesamt weitere 5.000 Euro finden. Und als wir das dann publik gemacht haben in unserer Gruppe, hat sofort jemand gesagt, anonym, also diese 5.000 kommen zustande, die kommen von mir. Und das ist jetzt ohne, dass irgendjemand anders noch was überwiesen hat. Wir sind angewiesen auf diese Art von Geld. Wir müssen Gott vertrauen, dass er es schenkt, aber erleben in der Praxis auch immer wieder, dass Gott es auch tut, indem er einfach zu Leuten spricht, die das dann gerne machen.
Es gibt eine neue Studie, die besagt, dass die Generation Z, die Gen Z, wieder mehr den Glauben sucht. Ist das etwas, was Sie verfolgen?
Also es gibt gerade eine Studie aus England, die im Frühjahr veröffentlicht wurde von der Bible Society. Und der kann man jetzt wirklich nicht vorwerfen, dass sie irgendwie bombastisch die Zahlen schönt und irgendwie gehypte Statistiken weitergibt. Aber diese Studie, und das ist jetzt erstmal aufs Vereinigte Königreich bezogen, die sagt, dass der Kirchenbesuch zwischen 2018 und 2024 im Vereinigten Königreich um 50% zugenommen hat. Was besonders erstaunlich war, ist, dass es unter der Generation Z passiert ist. Da ist der größte Zuwachs gewesen. Und auch nicht wie in der Vergangenheit junge Frauen, sondern junge Männer. Die Bibelverkäufe im letzten Jahr sind durch die Decke gegangen im Vereinigten Königreich. Ich habe die Statistiken jetzt nicht ganz zur Hand im Moment, aber ich glaube sogar, dass es eine Verdopplung war. Es gab Berichte aus der katholischen Kirche in Frankreich, dass sich diese Ostern 18.000 Menschen Erwachsenen taufen haben lassen. Also nicht Babytaufe, sondern tatsächlich später nochmal. Und in gewissen europäischen Ländern scheint es so zu sein, dass diese Zeiten vorbei sind, in der dieser harte Atheismus irgendwie der Trendsetter war. Die neue Generation, die Gen Z, ist nicht immer unbedingt offen für Jesus, das würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall wieder für Spiritualität. Und es zeigt sich aber dann auch daran, dass tatsächlich der Kirchenbesuch zunimmt und mehr junge Leute auch wieder Christen werden, ja.
Wobei man sagen muss, in Deutschland zeichnet sich das aktuell noch nicht ab.
Total. Also da würde ich einfach sagen, es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir die gleichen Erfahrungen in Deutschland machen, zumindest im Moment. Aber für mich ist auch nicht wirklich vorstellbar, wie wir vor 20 Jahren an einem Punkt gewesen wären, dass 350 Leute sich anmelden, nur am Ballermann, von Jesus zu erzählen. Also insgesamt habe ich schon das Gefühl, da ist eine Zunahme, auch wenn es jetzt nicht ganz so ist, wie man es zumindest jetzt im Moment von England hört.
Was gibt Ihnen ganz persönlich Hoffnung?
Ich glaube, wenn man auf die letzten 2000 Jahre Weltgeschichte schaut, wir hatten so viele Krisen, wir hatten so oft Momente, in denen die Welt aus den Fugen zu, wie sagt man, aus den Fugen zu fallen schien. Und Jesus hat mal gesagt, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen werden. Das ist ein bisschen eine bildhafte Sprache. Das bedeutet, die Gemeinde Jesu wird es immer noch geben. Und ich glaube, die Gemeinde Jesu ist Licht in unserer Welt, ist Hoffnung in unserer Welt. Wir haben auch einen Auftrag, uns ganz praktisch um die Nöte der Menschen zu kümmern. Und ich glaube, solange die Gemeinde Jesu ihren eigentlichen Auftrag ausfüllt, wird es auch in unserer Welt nicht dunkel. Und ich weiß, dass Gott versprochen hat, dass der Moment kommen wird, wo er alles wiederherstellen wird und wo auch das schlimmste Leid hier auf der Erde sein Ende nehmen wird. Und das, finde ich, ist ein wunderschönes Zukunftsbild, das mir persönlich Hoffnung gibt, aber auch für uns als Land und für die Menschheit insgesamt.
Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Gernot Elsner, Mitbegründer des REACH Movement. Gerade geht der 15. Einsatz auf Mallorca zu Ende und es werden viele weitere folgen. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Verena Tröster. Ich lege euch auch andere Folgen von uns ans Herz auf domradio.de, katholisch.de und natürlich bei himmelklar.de. Da findet ihr uns. Bis bald.